hier bei Schäbige Musik übers Telefon. Der Sendung für den Montagabend. Ja,
Genau, und vielleicht machen wir einfach weiter. Komische Musik und Begleitung.
Ja, genau. Herzlich willkommen bei Recycling hier auf FSH im Zeitsenderkombinat auf 93,0 oder im Livestream auf fsk-h.org. Ihr hört Recycling, wie gesagt, und heute zum Thema
Angst. Die Angst vor der Angst. Cool. Oh, ich wollte dich einfach nur ergänzen.
Alles gut, ja, alles gut.
Genau, Angst, Covid und Angst. Gerne, Angst, Covid und Angst vor der Angst. Heute mit zwei Gästen in unserem Corona-Modus. Wir alle, niemand ist im Studio. Und wir telefonieren über eine Telefonkonferenz, deshalb entschuldigt die miserable Qualität. Wir überlegen uns für nächstes Mal vielleicht doch noch was anderes. Vielleicht, bevor wir loslegen, noch ein kurzer Technikcheck. Genau, Peter und DG, könnt ihr mich noch hören?
Ja.
Ah, fantastisch, ihr seid also noch da, das freut uns sehr. Genau, ihr seid ja unsere heutigen beiden Gäste. Und genau, wir machen auch deshalb immer so ein bisschen Musikbegleitung der Sendung, auch ein bisschen nochmal drüber nachzudenken oder so ein bisschen so in Anführungsstrichen sacken zu lassen, was gesagt wurde. Und deswegen würde ich euch vielleicht nochmal die Chance geben, nochmal kurz was vielleicht zu ergänzen, was noch quasi Gegenstand eigentlich der linken Kritik an Corona sein müsste, sofern das nicht schon von euch gesagt wurde, aber nur, dass ihr nochmal die Möglichkeit habt, hier noch was zu ergänzen, falls euch während der schlechten Musik, schlechten Qualität von der Musik noch was eingefallen ist.
Also ich habe im Moment keinen konkreten Ergänzungsbedarf.
Ja, es wird ja genau, also gut, das Business ist ja schon angeklungen, dass wir auf jeden Fall auch da bei der Bewertung jetzt durchaus auch Debatten, linke Debatten, die es früher schon gab und so, nicht vergisst. Ja, also das betrifft jetzt natürlich auch gerade die Frage klar, Staat oder Staatsautorität, aber auch gerade die Diskussion um Biopolitik und so. Das ist ja, wie gesagt, das war ja durchaus, also zumindest in einigen Bereichen, durchaus auch linker Debatte, sozusagen, war mal eine größere Debatte und man hatte teilweise den Eindruck, dass das völlig vergessen wird. Und dass man einfach auch die Sachen, die früher schon diskutiert wurde, damit einbezieht eigentlich. Das wäre so eine, also nicht gleich, dass man das wäre oder verurteilt, sondern einfach mit in die Debatte und an die Analyse einbezieht. Das wäre so.
Ich glaube, dann würde ich eine neue Frage aufmachen, weil hier so ein bisschen auch durchgeklungen ist. Naja, eine große linke Bewegung, die quasi das anders organisieren könnte, ist noch eigentlich ausstehend. Und ja, auch mal so die Frage ist, wie so eine Art von linker Selbstorganisation möglich ist und die quasi nicht das Gleiche macht wie Querdenken, weil wenn man sich anguckt, die Querdenkenbewegung, wenn wir da auch nochmal kurz drauf kommen wollen, ist ja eigentlich auch eine, also quasi die Corona-Leugner der Querdenkenbewegung, eigentlich eine antistaatliche Bewegung. Und ich glaube, es lässt sich auch nochmal ein bisschen ganz gut aufzeigen, wie quasi eine linke Bewegung oder linke Kritik sein müsste, wenn wir nochmal die Abgrenzung zu den Querdenkenbewegungen nehmen würden. Also was denkt ihr denn aus eurer Perspektive ist genau das, was sie falsch machen?
Ganz kurz eingreifen. Ich weiß nicht, ja? Also ich würde die nicht als antistaatliche Bewegung bezeichnen.
Sag einfach gerne. Ja, das wäre also meine Frage. Also ich. Ja.
Ach so, war das eine Frage, ob das eine antistaatliche Bewegung ist? Dann ist okay. Ich meine, das
ist nee, ich glaube, das ist eine antistaatliche. Ich glaube, das ist eine. Das ist eine antistaatliche in einer bestimmten Hinsicht. Aber genau, du kannst auch genauso gut darauf antworten wie Peter und DG.
Ja, aber dann, ich glaube, ich weiß nicht, ich wollte nicht auf die Frage antworten, sondern diese Annahme stellen. Aber dann darf ich die anderen vielleicht mal auf die Frage antworten.
Also ich würde auch eher widersprechen. Also sie ist Also sie ist, sagen wir mal, auf jeden Fall eher also mittelständisch orientiert, oder sie ist insofern antistaatlich wie jeder Kleinkapitalist oder so, auch natürlich gegen Staat, gegen Finanzamt, gegen Gesundheitssachen oder so, ist also insofern ist er auch antistaatlich. Also sie will nicht, dass sie irgendwie in die Geschäfte des Mittels, also in ihre eigenen Geschäfte also das Staat irgendwie eingreift. Also das ist, aber sie ist nicht generell, also sie hat jetzt keine Vorstellung einer progressiven Emanzipation, Überwindung von Staat oder sowas. Also insofern ist sie nicht antistaatlich, und teilweise ist sie auch durchaus für autoritärere, also für eine autoritäre Staatlichkeit. Also das heißt, das ist, insofern wird es auch zumindest in Frage stellen, dass sie wirklich, also Antistaat ist nicht im emanzipatorischen Sinne, das auf keinen Fall. Und ich würde sagen, genau, so wie im Grunde Mittelstand oder so immer auch was gegen so die konkreten Auswirkungen von Staatspolitik meistens haben. Und genau, insofern ist er Antistaat oder auch antigewerkschaftlich, will ich sagen.
Meine Frage ging auch noch ein bisschen in eine andere Richtung, nochmal zu gucken, wie sich eigentlich abgegrenzt werden sollte. Vielleicht könntest du da auch noch drauf eingehen.
Ja, also unser Buch ist im Mai rausgekommen, und wir hatten gerade noch dann aus aktuellen Anlass dann da mitgekriegt, diese ersten Hygienedemos, und so, die fingen, waren ja tatsächlich am 28. März, und da fing das dann schon so ein bisschen an, und deswegen hatten wir das auch nochmal, also diese ganze Abgrenzung ist natürlich schon in der ganzen Form, also der Kritik natürlich auch, das Bild, was ist Staat, was ist Kapitalismus, oder wir hatten auch da schon, also das ist ja auch gerade der Clemens Heni schon lange so, also so viel zu Antisemitismus immer gearbeitet hat da nochmal den also Schwerpunkt auch drauf gelegt. Also ich denke, die Kritik, also sozusagen, die wir hat, oder auch an Staat und so, muss eigentlich sozusagen, da muss dann deutlich werden, die Abgrenzung. Und tatsächlich war es ja auch so, also dass zum Beispiel ganz praktisches so war, am 28. März waren diese ersten 50 Leute, die das erste Hygienedemo waren, und da war unabhängig, also völlig unabhängig voneinander, auch so zwei unangemeldete Aktionen im Rahmen des Mietenaktionstages, der war ja mehrheitlich digital, da gab es dann also Corona-geschützte, also Corona-bedingte Aktionen, die waren aber völlig getrennt, nur von der einen Sache, und die war, obwohl die größer waren, hat niemand, haben wenige mitgekriegt, also die Trennung war eigentlich da schon immer da. Also ganz praktisch auch.
Aber wenn ich einmal nachfragen darf, du hattest jetzt etwa selber nochmal auf dein Buch Bezug genommen. Und genau da fiel es teilweise lang, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, oder sag ich mal, Ausschnitte gelesen habe, schon irgendwie auf, dass Argumente des Buches auch bei der Querdenkenbewegung auftauchen. Und zwar vor allen Dingen das Argument, dass diese Corona-Epidemie gar nicht so schlimm ist, dass quasi der Anteil an Leuten, die quasi daran stirbt, vergleichbar mit anderen Sachen ist, und deswegen der ganze Politikrummel darum irgendwie übertrieben ist. So ein bisschen so als Grundtenor, und auch dieses Argument, man müsste unterscheiden zwischen an Corona oder mit Corona Gestorbenen. Deswegen würde ich da nochmal vielleicht nachfragen, wie gehst du eigentlich damit um, dass quasi in dem Buch ähnliche Kritikargumente auch bei den Querdenkenbewegungen auftauchen?
Also wenn es dann auf jeden Fall, also was du schon gesagt hast, Einzelne, die dann aber auch völlig aus dem Kontext gerissen werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt diese Frage nimmt mit, nur als Vergleich, dass man jetzt sagt, hier, okay, es gab, mit Grippe, das ist tatsächlich schwieriger, weil dieser Grippebegriff ja auch, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Grippe, aber wo ist das eher schon plausibel, finde ich, zu sagen, warum Feinstaub und diese Zusammenhänge, warum wurde da nicht zum Beispiel genauso, oder ich würde es jetzt nicht an den Staat fordern, sondern sagen, es sollte die Folge sein, dass es da auch Menschen so vehement dagegen wehren und sagen, okay, dann muss das abgeschafft werden. Bei Feinstaub ist es ja noch einfacher, die Motoren, die dafür verantwortlich sind, abzuschaffen. Also das Argument kam dann schon, und aber das kann natürlich dann auch losgelöst dann auch dann verwendet werden von anderen, aber ich denke, in dem Buch war es aber in einem ganz anderen Kontext. Da war es nämlich so mit der Argumentation, dass eigentlich so Bewegungen, dieses jetzt zum Beispiel Umweltbewegung gegen Feinstaub, also dass die eben diese Stärke haben müsste, und zu sagen, okay, dann machen wir das, dann beenden wir das auch, weil da auch nachweislich eben Menschen sterben daran. Aber es stimmt natürlich, dass immer einzelne Argumente dann aus dem Kontext gerissen dann auch verwendet werden. Aber ich denke, wenn man das im Ganzen sieht, also diese, wobei ja wie gesagt die drei Autoren jetzt auch nicht eine politische Linie haben, aber ich denke, alle drei eins, dass sie eben ganz klar antifaschistische Linie haben, das auf jeden Fall. Aber ist ja nicht bei allen drei, dass die eine ganz klare Linie haben, aber ich denke, diese Abgrenzung, das hatten wir ja dann auch extra nochmal kurz bevor das dann rauskam, auch und dann diese ersten, es würde eher sagen, irrationalen Demos, also irrationalistischen Bewegungen kam, das dann hatten wir ja auch extra nochmal diese Formulierungen, also dieses nochmal so ein Vorwort formuliert, um das auch nochmal deutlich zu machen. Aber es ist schon natürlich richtig, da muss man auch immer sehen, klar, wie die Argumente sind, oder dann auch das selbstkritisch fragen, ob man das noch schärfer, also sagen wir mal, besser formuliert, dass es eben weniger verwendet wird. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, das ist jetzt im März, April formuliert worden. Und klar, mit diesen Vergleichen und so, also ich werde auch mehr und mehr dazu übergehen, eben gar nicht zu sagen, jetzt groß, also da ist der mehr als woanders, weil das kann natürlich ganz schnell in so eine neoliberale oder sonst wie Sache verwendet werden. Oder wo es denke, wo es Unterschiede auch gibt bei den Autoren, ist die Beurteilung der Maske. Also ich habe zum Beispiel nie jetzt sozusagen an dem Thema Maske für oder contra irgendwie eine, das war für mich jetzt nie ein Thema. Also allein schon ohne die Frage zu sagen, ob das jetzt wirkungsvoll ist oder nicht, denke ich, dass es Leute gibt, die sich da besser geschützt fühlen, und deswegen, also hätte ich schon diese Geste, dass man jetzt unbedingt propagiert ohne Maske, selber würde ich nie teilen. Genau. Also ich denke aber auch, das ist richtig, dass man dann natürlich auch daraus lernen kann, wie man noch besser argumentiert.
Ja, meine Frage hat sich ja auch an DG noch bezogen mit wie man an der Kritik der Querdenkenbewegung selber nochmal klarer machen kann, was eigentlich quasi eine Linke von einer Rechten Kritik unterscheidet. Und ich glaube, Schnecke und Petermitte sind ein bisschen stark gemacht, dass das eigentlich gar nicht so gegen Staat ist, sondern gegen eine bestimmte Vorstellung von Staat, und dass andere Formen der Staatlichkeit wie Knast oder so bestimmt abgefeiert werden. Genau, was würdest du noch sagen, wie quasi kann eine linke Kritik auch an den Querdenkenbewegungen aussehen?
Ja, also ich würde den beiden zustimmen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob antistaatlich wirklich das Hauptcharakteristikum dieser Bewegung ist, oder was antistaatlich genau meint. Also im konkreten Fall wenden sie sich gegen staatliche Maßnahmen, aber so, auch wenn ich bei dem Begriff antistaatlich auch skeptisch bin ich mir andererseits nicht so sicher, dass die Trennlinie wirklich so klar verläuft, wie sie Peter klar zu sein scheint. Ich denke, es gibt da schon eine Schnittmenge zu Teilen linker sozialer Bewegungen, und es muss, glaube ich, gefragt werden, was in bestimmten linken Argumentationsmustern, die auch früher schon vorkamen, falsch waren, dass Leute, die früher in so einem neuen sozialen Bewegungskontext agiert haben, jetzt in so einem rechten, rechtsoffenen Bündnisspektrum agieren. Und in dem Kontext würde ich dann vielleicht schon nochmal den Begriff des Antistaatlichen aufbringen, dass es auch in der Linken eine Staatskritik gibt, die losgelöst ist von den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen, die der Staat reproduziert. Und dass so eine Art von Staatskritik, die nicht die gesellschaftlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse mit thematisiert, dann für so eine eher rechte oder neoliberale Staatskritik vereinnahmt werden kann und dass das der Umkipppunkt vielleicht ist.
Ja, also was ich auf jeden Fall denke, was richtig ist, also dass man auf jeden Fall genau so viel stärker nochmal auch linke Staatskritik ist eben mehr als, also was ja auch, sagen wir so teilweise in so einer eher autonomen linken Abgrenzung von Repression, von Justiz oder Polizei. Und da würde ich auch denken, gab es auch schon früh auch Kritiken, auch so Rätekommunistische und so, die auch gesagt hatten, hier, wenn man jetzt, sagen wir, am Staat in erster Linie die Repression kritisiert oder nur die Repression und gar nicht zum Beispiel Kapitalverhältnisse, das war zum Beispiel eine Kritik, die die frühe ISF, also Initiative Sozialistisches Forum, ich glaube schon in den 80er Jahren, Ende der 80er, geäußert hat gegenüber Autonomen. Also ich denke, das geht dann teilweise darauf auf zurück. Also da finde ich es auf jeden Fall sehr sinnvoll, das auch noch viel schärfer, noch mehr zu schärfen und auch, genau, wie es ja auch eine längere Diskussion gab, so vor 10, 15 Jahren, auch aus begründeten Anlass an der falschen Kapitalismuskritik, wo auch viele Linke eben Kapitalismus und sozusagen eben Morales kritisiert haben oder auch immer noch tun oder eben Spekulanten und so mehr Mittelpunkt und nicht das Kapitalverhältnis. Und so denke ich, ist es auch bei der Staatskritik, dass das auf jeden Fall sinnvoll wäre und dass man da eigentlich auch auf linke Traditionen zurückgreifen kann und dass, sagen wir, eine Staatskritik, die sich nur, also in erster Linie nur an angeblich repressiver oder eben an Polizei vor allen Dingen anwirkt, dass das also auf jeden Fall sehr verkürzt ist und dass die dann natürlich auch von allen möglichen Gruppen genau genutzt werden kann. Das ist aber dann jedenfalls keine eine linke Sache mehr und oder eben auch eine Staatskritik, die es eben nur an genau an bestimmten Behörden oder an, also nur an Repressionsorganen. Also da das wird es auch denken. Aber eigentlich denke ich, hatten wir das in dem Buch zumindest also vielleicht versucht zumindest nicht so zu machen, aber ob es gelungen ist, genau, kann man immer schwer entscheiden. Ne?
Ich finde eure Punkte beide sehr interessant. Ich würde aber noch mal woanders hingehen. Sorry, ich habe gerade was im Bauch. Und zwar in die Frage, also und zwar habe ich das Gefühl, also du, DG, meintest das Teil wegen einer Art linker, zu viel linker Staatskritik, auf, die quasi eine unreflektierte ist, wenn ich das richtig zusammenfasst habe. Und Peter, du meintest genau, es ist die Staatskritik, die den Staat nur als Repressionsbehörde sieht und als nichts anderes und nur das kritisiert. Und ich würde sagen, ich glaube eher, es liegt an einer kompletten Nicht-Auseinandersetzung mit Staatskritik. Also einfach keine Staatskritik haben, keinen emanzipatorischen Standpunkt dem Staat gegenüber. Also nicht nur in dem Sinne, dass der Staat das ist, was die herrschenden Gesellschaften, die Normen und so weiter reproduziert, sondern an sich habe ich gerade in Deutschland, und das, ich glaube, deswegen ist das Verhältnis hier meiner Meinung nach auch so anders als in anderen europäischen Staaten, durch eine eher kommunistische und nicht anarchistische Linke schon in Richtung driften sehen, die immer dazu geneigt ist, den Staat als eben das Positiv zu sehen, was uns vor dem Kapitalismus schützt, den Staat als dieses letzte Mittel, was es zum Zeitpunkt der Revolution zu ergreifen geht und so weiter. Und dass das irgendwie unterschwellig so mitschwingt und auch den Staat als das, das Letzte, was uns dann doch noch vor dem Faschismus schützt. So. Und ich glaube, da kann ja schwer eine Staatskritik rauskommen und dass vielleicht dadurch, also durch eine nicht existierende Staatskritik, überhaupt der Punkt der Staatskritik in eine Richtung, eine politische Richtung auch gewandert ist von Leuten, die an sich einen Staat befürworten, nur einen anderen Staat, nämlich einen noch autoritäreren sogar.
Also das trifft auf jeden Fall, also mit dieser die Linke, die dann vor allen Dingen jetzt den Staat als Retter oder als Hilfe gegenüber Kapital sieht, das wird es auf jeden Fall für einen Teil dieser linkssozialdemokratischen Kreise sehen, also ob jetzt Aufstehen oder gerade La Fontaine, also dieser ganze Linkskeynesianismus, klar, die haben ja sogar so argumentiert und dass jetzt in der Krise und der Staat müsste eingreifen und das von den bösen Kapitalisten oder sowas und dann noch meistens auch noch auf Nationalstaat, also das, da würde es auf jeden Fall, da stimmt das auf jeden Fall, diese Kritik. und ich denke aber eher auf so eine außerparlamentarische oder eher diffus autonome Linke, die genau da, die das ja weniger, also die ja nicht solche Vorstellungen hat, da ist dann eher dieser eher unreflektiert, da wird es auch sagen, eigentlich ist gar keine Staatskritik oder der Staat, das kann man ja in vielen auch von linken Demos und so sehen, dass da der Staat dann doch in der Regel doch nur als Repressionsorgan. Und diese viel schwierigere Sache, dass der Staat eben auch gerade die Integration erstmal, dass das gerade auch die Aufgabe des Staates ist und Repression nur als letztes Mittel oder als ein Mittel, aber nicht als das Hauptsächliche ist, das kommt dann oft zu kurz und dementsprechend genau kann man den Staat dann nicht kritisieren, wenn er nicht in der Regel nicht als, sagen wir, prügelschwingender Polizei auftritt. Genau. Also, aber ich denke, das sind beides richtige Kritikpunkte, eben dieser linkssozialdemokratische Hoffnung, dass der Staat dann nochmal, der Wohlfahrtsstaat irgendwie dann nochmal vor den bösen Kapitalistinnen oder für den bösen Neoliberalismus schützt oder eben das andere eine Staatskritik, die eigentlich, wenn so kein Polizist oder keine Justiz ist, dann auch schwer irgendwie was kritisieren kann. Das wird es auf jeden Fall auch so sehen.
Ich weiß nicht, ob ich das mit dem internationalen Vergleich richtig verstanden hatte. Ich hatte zumindest verstanden, Schnecke, du hattest gesagt, die deutsche Linke sei eher nochmal kommunistisch staatsorientiert und die Linke in anderen Ländern weniger kommunistisch staatsorientiert. Und das kommt mir zumindest eher nicht so vor. Ich würde sagen, dass in der deutschen Linken in der Folge von Nationalsozialismus, in Folge von KPD-Verbot schon lange bevor auch in anderen europäischen Ländern die traditionellen kommunistischen Parteien zerfallen sind, organisierte Kommunistinnen hier eine sehr geringe Rolle gespielt haben, dass auch, wenn wir jetzt mal nur in dem autonomen operaistischen Vergleich bleiben, die originäre operaistisch-autonome Theoriebildung in Italien dichter an marxistischen Positionen dran war als die autonome Theoriebildung in der BRD. Also das finde ich, glaube ich, in dem internationalen Vergleich zumindest nicht so plausibel.
Aber vielleicht führt uns das auch noch ein bisschen zu weit. Oder Schnecke, vielleicht mal ein bisschen das anders, aber genau war.
Ja, also weiß ich nicht, kann schon sein. Ich wollte damit einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, gerade im Vergleich zu romanischsprachigen Ländern ist es schon, und ich meine damit nicht generell die Linke oder eine Sozialdemokratie oder Parteipolitik, aber gerade eine außerparlamentarische Linke ist sehr kommunistisch geprägt und nicht anarchistisch. Und das ist, finde ich, schon auffällig anderswo, wo anders mit Staatskritik umgesetzt wird.
Ich denke, genau, das ist natürlich auch ein bisschen, ich denke, Unterschied ist in Städten. Also ich glaube, gut, in Berlin, es gibt eine gewisse so neokommunistische Linke, auch in Teilen so der außerparlamentarischen Linke, das stimmt schon, aber es gibt andererseits, also auch zumindest da, also wo ich in Berlin, wo ich es auch kenne, eher eine sehr ausgeprägt insurrektionalistisch-anarchistische Strömung, die aber auch meiner Meinung nach einen sehr verheerenden Staatskritik oder auch gar keine wirkliche Staatskritik hat. Auf die dann trifft das dann teilweise zu, eben der Staat eigentlich nur in Repression oder dass man dann sogar extra Situationen schafft, damit der Staat repressiv wird und damit man ihn dann wieder angreifen oder kritisieren kann und dann aber nicht gesehen wird, dass zum Beispiel ein Großteil des Agierens zum Beispiel, nehmen wir jetzt an Wohnungsräumung, in der Regel werden eben die Leute nicht aus Häusern geräumt, also und das ist, sondern eben, wenn sie Wohnungen verlieren, dann das ist die Regel zwar, aber die gehen dann selber, weil sie sich schämen, denken, sie sind selber schuld und lassen es nicht auf die Räumung ankommen, verschwinden dann halt, wenn sie Glück haben, noch auf der Couch von Freunden oder Freundinnen oder sonst auch in der Wohnungslosigkeit. Nur das wird dann eben nicht gesehen, sondern immer nur, wenn dann spektakuläre Räumungen sind. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber ich denke, beide Strömungen, also die eher, sagen wir, traditionskommunistische oder auch so eine sagen wir, bestimmte Lesart des Anarchismus, denke ich, kann man beide sagen, haben eine, also meiner Meinung nach falsche oder keine Staatskritik. Und es gibt ja aber durchaus auch ebenso von Rätekommunistischer oder auch neuerer Marxistisch oder poststrukturistischer Sachen da durchaus Staatskritiken, die ebenso eine Ideen von modernen Marxismus oder und auch libertäre Sachen oder feministische Ansätze vereinbaren. Also theoretisch, aber eher als praktisch, würde ich sagen. Also in der Praxis ist es natürlich viel schwieriger. Aber in der Theorie gibt es die ja schon auch in Deutschland.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie wir jetzt am besten daran anschließen wollen. Gibt es die Idee von den Mitmoderatoren? Moderatorinnen? Nick Moderatorix?
Sorry, ich wollte das jetzt nicht so zum Abschweifen bringen. Eigentlich wollte ich mehr darüber sprechen, dass ich das Gefühl habe, dass es einfach generell eine mangelnde Staatskritik überhaupt gibt. Ich glaube, daran sollte zu arbeiten sein. Genau. Sorry.
Genau, also ich glaube, ich hätte eine Frage noch, aber weiß nicht, ob die so relevant
ist.
Genau, wir haben jetzt ja quasi teilweise, glaube ich, angerissen, warum nicht querdenken oder wo vielleicht ein Unterschied sein mag zu einer linken Kritik von der Querdenkenbewegung, die ich quasi als einen Moment vielleicht anstattlich bezeichnet hätte, aber eigentlich erstmal faschistisch verstehe. Weil ich glaube, dann stellt sich für mich ja noch die Frage nach den Kräfteverhältnissen letztlich. Wir hatten darüber gesprochen, dass, oder am Anfang, glaube ich, der Sendung darüber gesprochen, naja, so und so müsste das eigentlich sein, ohne den Staat müsste man eigentlich sich selbst organisieren und alle Leute nach Möglichkeit so gut es geht schützen. Und trotzdem die Freiheiten nicht beschränken. Das kann man ja vielleicht so als so eine Ausblick verstehen von der ersten Stunde noch. Und nun stellt sich aber die Frage, wie man sich Leipzig oder diese ganzen Demos anguckt. Diese Form der Selbstorganisation, der linken Selbstorganisation, ist ja sehr, sehr weit weg. Also klar, es gibt immer mal so ein paar Fälle, wo das irgendwie passiert. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber gesellschaftliche Relevanz hat sie noch nicht. Stattdessen hat quasi gesellschaftliche Relevanz die Querdenkenbewegung, so ein Konglomerat von, keine Ahnung, Esoterikern bis Neonazis, die alle quasi zusammen faschistische Politik machen. Nun wäre, glaube ich, nochmal meine Frage, teilt ihr diese Analyse und wie quasi wäre eigentlich, also wie kann die Linke quasi, naja, wie soll man das sagen, auf welche Art und Weise könnte jetzt gegen die Querdenkenbewegung politisch vorgegangen werden, um quasi überhaupt die Möglichkeiten einer Selbstorganisation noch zu eröffnen, die quasi menschenfreundlich ist, eine Linke?
Sagst du was, Detlef Schörtier? Weil ich wollte extra gewartet, weil du jetzt zu wenig gesagt hast.
Nee, ich habe eigentlich keine konkrete Idee, was man dazu, was da auf einer organisatorischen oder auf einer Massenebene machen könnten, außer das, was immer gemacht werden kann, falsche Positionen, Argumente, Behauptungen kritisieren, aber sozusagen wie sich die strategische Defensive der Linken im Allgemeinen und konkret in Bezug auf die Corona-Politik überwinden lässt, kann ich leider nicht mit einem konkreten Vorschlag dienen.
Ja, gut, da würde ich nochmal, also ich denke erstmal, was ja tatsächlich ist, auch so praktisch war, natürlich auch relativ klein, also erstmal mit dieser Gesellschaft, also es ist klar, also die Linke, also sagen wir, wenn ich jetzt Linke meine, auch, ich denke, da sind wir uns auch alle einig, muss man natürlich immer wieder sagen, da meinen wir keine Parteien, sondern eher, sagen wir, emanzipatorische, außerparlamentarische Linke, die ist natürlich jetzt unter Corona so schwach, wie sie, also sagen wir, wie sie die letzten Jahre auch, weil das heißt, die ist ist der Tourismus gestärkt. Also das heißt, das ist natürlich jetzt ein generelleres Problem. Und da, wo es, sagen wir mal, so im kleineren Kreisen, deswegen eben so Stadtteilebene und so, wo es schon vorher eine gewisse Rolle spielte, wie da eben Stadtteilzentren wie jetzt im Wendig und so, da konnten die dann natürlich auch, weil sie schon geknüpft haben, Kontakte oder so, oder weil sie auch schon Leute kannten oder Mieterinnen oder so aus Sachen, da hatten sie es dann halt einfach. Also, weil natürlich unter den Lockdown-Bedingungen, wenn man da vorher nicht Kontakte oder so schon hat, ist es natürlich auch schwierig, die genau dann erst zu finden, also oder eigentlich ist kaum möglich. Also das heißt, man kann dann auch nur auf Sachen zurückgreifen, und weil es ja auch immer schnell vergessen wird. Es gab tatsächlich, es ist ein kleines Beispiel im letzten Jahr, wo es eine kleine Linke sogar eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, und zwar war das irgendwo im Rheinland, in NRW, Bonn in der Gegend, wo Erntehelferinnen eben auch mit Corona und dann um Lohn, rumänische Erntehelferinnen dann um Lohn noch betrogen werden sollten, und wo dann die FAU, also die Basisgewerkschaft da sozusagen hingekommen ist, Kontakte geknüpft hat und dann es auch gelungen ist, relativ schnell, das hat auch so schnell eine große Aufmerksamkeit erregt, die haben nicht nur ihren Lohn gekriegt, sondern das hatte dann noch irgendwie, dass sogar dann irgendwie rumänische Minister oder so dahin gekommen sind und so, das hatte auf einmal auch eine gesellschaftliche Relevanz gekriegt, die die jetzt gar nicht wollten, die wollten ja nicht, dass die Minister da jetzt kommen, aber sie hatten auch, also die Beschäftigten, um die es da ging, hatten dann auch ihren Lohn gekriegt und so weiter, und das wäre also, wäre nicht gewesen, wenn es dann jetzt diese Sachen gegeben hat, was auch zeigt, dass relativ kleine Gruppen mit kleinen Sachen auch durchaus auch, sagen wir mal, auch eine, also dass das nicht immer so heißt, dass man dann, dass das eben dann nur am Rande oder gar nicht vermerkt wird. Ja. Und noch so als aktuelles Beispiel, also ich denke auch, diese eher irrational, ich werde das auch wissen sagen, diese Demos, so in diesen Irrationalismus, der ist ja auch schon älter als jetzt, der ist ja jetzt nicht erst von heute, also wo eine Linke schwach ist, wachsen da auch irrationale Bewegungen, und in den 20er Jahren gab es die ja auch, war auch schon teilweise, da gab es eine stärkere Linke, aber auch da gab es dann schon gerade in der Inflationszeit und so solche komischen Bewegungen, aber es gab zum Beispiel jetzt um die in den letzten Monaten ja auch diese Bewegung, wer hat, der gibt, also das ist so ein linkes Bündnis, wo eben auch gesagt wird, hier, es gibt Leute, die profitieren unterschiedlich unter Corona, und es sind mindestens alle gleich, und die eben genau da fordern, dass dann eben, dass da alle dran beteiligen, sind auch erstmal relativ reformerische Forderungen, aber auch anschlussfähig, und die, und genau dieses Bündnis war jetzt am 31. Dezember, war es ja in, oder am 30. in Berlin zumindest, da gab es halt erst einen, Protest gegen diese Querdenken-Demo, die dann gar nicht stattgefunden hat. Und dann war, also da hat ja Protestaktion stattgefunden, und dann gab es unabhängig noch vom Wedding eine eigene kleinere Demo. Also es ist halt immer wichtig, eben auch eben nicht nur es ist abzuarbeiten jetzt an den irrationalen Bewegungen, sondern auch eigene Forderungen, oder am besten eben nicht nur Forderungen, sondern so wie bei den Erntearbeiterinnen oder wo es auch andere Beispiele sind, da anzuknüpfen bei Tennis, was ich vorher gemeint hatte, wenn es auch nur kleine Sachen sind, aber dass es durchaus auch möglich ist, da eben eigenständig auch was zu machen und da eigenständig auch Leute anzusprechen. Und ich denke, das ist halt auch wichtig, also dass man da, und es ist aber trotzdem ein Problem, die Krise der Linken, die Schwäche der Linken macht es dann natürlich bemerkbar, und die ist ja älter als Corona, und da wird sie nur deutlich, aber sie ist jetzt nicht erst dadurch entstanden. Also das zeigt es da auch wieder.
Genau, vielleicht nochmal zu DG. Genau, meine Frage war auch gar nicht unbedingt so sehr strategisch, wie organisieren wir uns am besten gemeinsam, sondern auch grundsätzlicher, also wo sind eigentlich quasi Fehler im Verständnis der Querdenkenbewegung bei progressiverer Politik oder auch sowas gemeint, ne? Also welche Kritik ist jetzt besonders relevant und nicht nur, wer sich wie organisiert. Deswegen vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja, genau. Gibt es noch Fragen von meinem Mitmoderator Rix? Bei der dann, also genau, okay.
Also, ja. Ein bisschen schon, aber ich weiß noch nicht genau, wie es ist. Ich glaube, mich würde noch mal interessieren, ob ihr beide auch noch mal was dazu sagen müsst, wenn es gerade um diese Frage von Gesundheit geht, die ja auch, also die auch in der Diskussion stand und auch in der Kritik an den Texten von Peter quasi, ne, dass quasi der Tod von Menschen in Kauf genommen wird und so weiter, ist auch die Frage, genau, was für einen Stellenwert haben für euch Gesundheit, Freiheit, und also wie spielt sich das Leben darin ab oder wie verhalten sich die beiden Dinge da zueinander? Das ist eine viel zu große Frage, Max, weil ich glaube, wir haben die anderen ein bisschen keine Diskussion.
Nee, also ich finde es schon, also ich würde natürlich sagen, Gesundheit und also Gesundheit im Kapitalismus, also da würdest du ja auch auf schon ältere Texte, die es da auch gab, also gerade in Gesundheitsbewegung oder auch Patientinnenkollektiv, dass eigentlich, sagen wir mal, im Kapitalismus oder unter kapitalistischen Bedingungen es Gesundheit immer auch, also dass man das auch immer sehen muss, dass es die Gesundheit nicht gab, dass sondern immer Gesundheit und Krankheit umkämpfte Begriffe waren und es immer auch, sagen wir mal, gesund oder Krankheit, gesund, das ist, also wo eben das den Kapitalverhältnissen ist. Und das natürlich ist immer, also das ist ja auch so ein bisschen, wo dann auch dieser ganze Begriff der Biopolitik reinkommt, dass mit Gesundheit und Krankheit oder dass das natürlich auch Teil des Regierens geworden ist, ja. Und zwar nicht, dass es aus böser Wille, sondern da dass das sozusagen da eingeschrieben schon ist und dass man sich das schon dessen schon bewusst sein muss, dass eben das jetzt keine, also das sagen wir eine unter kapitalistischen Bedingungen Gesundheit und Krankheit was anderes sind, als wenn es eine stärkere Bewegung gibt, die dann eigene Begrifflichkeiten da auch finden würde und die dann durchaus unterschiedlich sein könnten, aber das an der Situation sind wir halt heute nicht. Also das Beispiel war halt in den 70ern, wo dann halt teilweise diese Arbeitergesundheitsbewegung in Italien gesagt hat, hier machen bestimmte Fabriken zu, Chemiefabriken waren das oder so, die eben die Leute krank machen. Aber diese Fragen könnten genau natürlich auch in dieser Klimabewegung jetzt, stellen sich ja teilweise auch die Fragen, da würden sich dann solche Fragen stellen, wie lang wollen wir noch so einen Autoverkehr, sagen wir, wie lang wollen wir das eigentlich noch haben, weil das natürlich ganz viel krank auch macht, ja, und da ist natürlich, also meine ich jetzt gar nicht die Unfälle, weil das ist ja eher was, was natürlich schon vermieden werden soll, aber genau, Feinstaub und tausend andere Sachen, aber das wird da alles mit reinfallen, also das heißt, da wäre schon eine Debatte nötig, die eben weitergeht als nur zu Corona, also was um kapitalistische Bedingungen, was man da verändern müsste, auch um einen ganz anderen Gesundheitsbegriff zu schaffen, als den, den wir jetzt haben.
Vielleicht, auch wenn das vielleicht nicht wirklich eine Antwort auf die gestellte Frage ist, so antworten, das ist dann vielleicht auch eher so eine Art Resümee von meinem Eindruck von den 2 Stunden, dass ich hier jetzt eigentlich ein bisschen überrascht war, wie wenig Kontroversen Peter und ich hatten, dass ich jetzt den Eindruck hatte, dass in dem Gespräch Peter stärker die Gesundheitsgefahren, die von SARS-CoV-2 ausgehen, anerkannt hat, dass Schutzmaßnahmen notwendig sind und hatte anhand der Texte, die ich vorher von Peter gelesen hatte, den Eindruck, den Matt vorhin auch angesprochen hatte, dass doch so auf der analytischen Ebene eine viel größere Nähe von Peter, von deiner Position und der Position von Querdenken ist auf der Ebene zu sagen, so die Gefahr ist eigentlich nicht so groß, sie wird übertrieben, sie wird genutzt, um Freiheitsrechte aufzuheben. Und da hatte ich jetzt erfreulicherweise von den 2 Stunden heute Abend einen anderen Eindruck.
Ich denke, das sind dann schon nochmal zwei Ebenen. Also es hat ja schon immer betont, in dem Buch hat es ja sogar auch ein Kapitel, wo es nochmal genau geht um eine ganz andere Gesundheitspolitik. Das ist schon immer eigentlich, also schon immer diesen Ansatz hatte, dass natürlich der Gesundheitsebene des bei den Virus oder auch bei vielen anderen Krankheiten, es hatte das ja so formuliert, dass es eigentlich so eine Utopie, also dass eigentlich keine Utopie sein müsste, dass weltweit, also dass das die Corona-Diskussion vielleicht dazu führen würde, dass weltweit eben es als Skandal empfunden wird, dass irgendwo Menschen sterben an Krankheiten, die woanders heilbar sind. Also da hat es mich auch darauf bezogen, dass es ja ganz selbstverständlich ist immer noch, dass in Afrika oder so Menschen an Krankheiten sterben, die in Deutschland oder in den USA, also zumindest in großen Teilen der USA oder in großen Teilen Deutschlands eben als heilbar sind. Das wird ja auch heute eigentlich nie problematisiert. Das hat es darauf bezogen, dass es ja da in der ersten Phase dann Leute gesagt wurde, die dürfen jetzt mal nach Mecklenburg oder aus Berlin ist dahin kommen und so, weil ja, wo dann auf einmal dieses Kleinteilige war, wo man dann eben die Utopie haben müsste, ja, dass Heilung von Krankheiten und so weiter, dass das heute nicht mehr abhängen dürfte, wo man wohnt und wo man herkommt und so. Also das ist ja eigentlich mein Gesundheitsbegriff, der sagt, da müsste es auf allen Ebenen das geschaffen werden, dass es auch nur auf einer globalen Ebene also sein müsste, dass nirgends mehr Menschen sterben an heilbaren Krankheiten. Man müsste auch forschen, das hat es ja auch schon immer geschrieben, dass ich kein Impfgegner generell bin, sondern dass wir eigentlich Impfungen immer, sagen wir, eher in nachrevolutionären Bewegungen eine fortschrittliche Maßnahme waren und dass eher immer reaktionäre Bewegungen, also in jeweiligen Ländern, Gegenimpfungen waren, oft auch Klerikale und so weiter, sei es Islamisten, aber auch Christen oder so. Also da das war eigentlich nie der Unterschied. Aber dieser Aspekt mit der Angst und so, was ja auch ein bisschen das Thema jetzt der Sendung war, bezog sich natürlich darauf, dass also schon relativ früh gab es ein Buch von einem Stephen Taylor heißt der, das ist ein Professor, der zu Pandemiefolgen forscht in den USA. Und der hatte so ein Handbuch geschrieben von so vor Corona, vor 5, 6 Jahren. Wie generell ging es darum, Umgang mit Pandemie. Das war also affirmativ, das war jetzt nicht kritisch. Und da hat er eben ganz klar geschrieben, dass es eigentlich die Angst erzeugen. Das hat er gar nicht negativ oder kritisch gemeint, sondern erstmal nur also affirmativ, dass das eigentlich ein wichtiger Teil ist, um das zu machen. Und das hat es eben, also das Buch wurde dann ja auch nur, weil ohne Corona wäre es wahrscheinlich nie in Deutsch übersetzt worden, wurde dann im Verlag übersetzt in Deutschland. Und das hat es mir dann auch, also das hat es rezensiert und darauf bezog es das. Und da habe ich es dann schon kritisch nachgefragt. Also ich denke, das ist nicht dasselbe und man muss nicht Angst erzeugen, sondern man müsste eigentlich sozusagen Mittel schaffen und das ist auch keine nationale, sondern eine transnationale Aufgabe, um Krankheiten überall zu heilen und schon heilbare Krankheiten zu bekämpfen und weniger eben dieses Angst erzeugen, weil ich sehe das auch nicht als per se positiv, wenn Angst erzeugt wird, weil das ist ja durchaus selber auch was Krankmachendes, also es gibt ja dann auch durchaus, darf man ja auch nicht vergessen, dass natürlich Angst oder die Angst auch darum, weil das ja auch alles diffus und unklar ist, dass das da daran Leute auch krank werden, sagen wir auch ganz körperlich, aber auch Süßes. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also sehe ich es jetzt nicht generell als positiv, wenn jetzt in der Folge von einer Pandemie vor allen Dingen Angst erzeugt wird. Und das war jetzt aber keine, sagen wir, Behauptung oder ist das schon, das war tatsächlich jetzt ein Zitat aus diesem Handbuch von dem Pandemieforscher, wobei er sagt, dass das generell eine Methode ist, um eben in der Bevölkerung, so hat er das auch formuliert, dazu zu bringen, eben Regeln zu beachten. Und das ist zumindest doch eine Annahme, die sehr, also erstmal autoritär ist. Aber ich denke, das wurde ja früher auch über Erziehung und so gesagt, dass es auch andere, dass man auch heute weiß, dass man über andere Methoden eben sozusagen oder mit anderen Mitteln eben auch eine Akzeptanz erzeugt, wenn es zum Beispiel darum geht, Gesundheitsmaßnahmen einzuhalten, als über Angst, die ja selber dann wie unmöglich wieder auch andere Krankheiten erzeugt. Oder gerade bei Menschen, die eher auch schon angeschlagen aus anderen Gründen sind, die da was das dann nochmal verschärft. Also die Kritik habe ich schon weiter, genau.
Würdest du denn, oder zieht der Autor, auf den du dich beziehst, irgendwo eine Grenze zwischen Angst und Gefahrenbewusstsein?
Er behauptet im Grunde, also er bezieht sich da auch, er macht so einen kurzen Einblick in Pandemiebekämpfung und behauptet, dass die Leute eigentlich nur reagieren würden. Also das hat aber auch gar nicht so viel weiter. Also er bezieht sich da eher auf historische Fakten. Also geht da auch auf Tests teilweise und so ein, wenn man Angst erzeugt, weil das anders gar nicht funktionieren würde. Und das wird es zumindest erstmal in Frage stellen, weil er das auch im Grunde jetzt, wie gesagt, das ist ja schon in 87 geschrieben und das ich denke, dass das eher auch so ein konservatives Bild erzeugt, das ist so meine These, dass eben er nur sich vorstellen kann, dass eben Angst oder Furcht sozusagen sowas finden und dass wir das auf jeden Fall in Frage stellen und selber auch sagen, dass Angst und so durchaus auch nicht nur nichts Positives ist für viele Menschen oder auch Angst erzeugen. Und ich denke, also da würde ich diese These, also diese Kritik auch weiter aufrechterhalten, dass das anders gehen müsste, als das in der, also über so eine, dass die Leute dann Angst kriegen. Also das ist ja nicht nichts Positives.
Ja, ich muss euch leider sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen. Genau, wir werden sonst aus der Telefonkonferenz nach 2 Stunden ausgeworfen. Genau, also um 5 vor endet unsere Sendung Recycling heute und dann spielen wir noch einen Song oder 1,5. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt so reinplatze. Ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen so die Zeit für, was ihr eigentlich nochmal sagen wolltet. Oder ihr wählt euch alle nochmal ganz kurz rein in die Telefonkonferenz mit den gleichen Zugangsdaten. Ich spiele kurz einen halben Song und dann haben wir noch 5 Minuten länger. Das okay. Ging ja auch.
Genau. Was meinst du denn?
Ja, lass uns mal auf alle Fälle vielleicht nochmal einwählen und dann können wir ja mal gucken.
Okay.
Genau, ich spiele dann genau, bis gleich. Ich spiele dann einen Song an. Ja, hier ist immer noch Recycling im Freisendungskombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder im Livestream unter www.fsk-hh.org/livestream überall auf der Welt zu empfangen. Unsere Sendung hier ist live im Januar 2021 und unser Thema ist Recycling, Angst, Covid und Angst vor der Angst, heute mit Peter Nowak und Detlef Georgia Schulze. Und wir haben einen kurzen 30-sekündigen Musiksong eingespielt, als wir uns nochmal unsere Telefonkonferenz neu einwählen konnten für eine Abschlussrunde bei unserer Sendung, ja, schon um 22 Uhr in der Live-Version endet. Genau, ich hoffe, ihr seid alle wieder gut zurückgekommen.
Ja.
Okay, fantastisch. Dann, ja, unsere Abschlussrunde, was denkt ihr, was jetzt quasi noch offen geblieben ist, was noch zu sagen wäre? Genau, also so ein kleiner Abschluss ist jetzt noch möglich. Also ihr Gäste seid natürlich herzlich willkommen, da noch was zu sagen. Ihr müsst aber auch nicht, wir können auch einfach sonst aufhören, wenn es soweit war.
Also ich würde vielleicht nur einen Satz sagen, dass die Fragen, die wir diskutiert haben heute Abend, vielleicht nochmal sehr deutlich auch generelle Probleme, vor denen die Linke steht, auch unabhängig von Corona steht, deutlich gemacht haben und dass das vielleicht so eine Richtung wäre, in der die Diskussion dann auch nach einem etwaigen Pandemieende weitergeführt werden müsste.
Ja, ich würde mich da eigentlich anschließen, aber ich fand es auch gut, dass wir jetzt nicht wieder sagen, mal Debatten, die es vielleicht im März oder so gegeben hatte, dass man da angesetzt hat, sondern dass man da auch tatsächlich, ich meine, es gab Diskussionen, liefen ja auch weiter. Jetzt ist das praktisch im Januar 21 und das war nicht praktisch immer nur so zurückschauen, alte Sachen nochmal ausgenommen hat, sondern eher genau fragen, wie sie jetzt auch auf das Sache sind. Ich denke halt auch, egal in welcher Form, es wäre auf jeden Fall interessant, sowas weiterzuführen, also die Diskussion. Also auch, ich meine, es gibt ja auch in verschiedenen, wie gesagt, Städten und Kleinen auch digitale Diskussionen oder auch von Gruppen, die halt in den letzten Monaten kleiner und aktiv waren und so, ja. Aber was ich halt auch denke, wo wir halt Illusionen haben, es gab ja in manchen Teilen der Linken auch, wo dann so gesagt wird, ja, die Krise, Corona als Chance und so, das fand ich schon immer etwas komisch, also das war das irgendwie, weil natürlich, genau, denke ich, das Problem ja ist, dass die Linke, die ist so schwach, war vorher schon schwach und ist auf jeden Fall jetzt in der Krise nicht stärker. Und da, wo so eine gewisse, kleineren schon gewisse Sachen hatte, also von einer bestimmten Arbeiten, da konnte sie auch anknüpfen. Also das ist nicht so, dass da gar nichts lief. Auch so kleinteilige Sachen. Und klar, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da daran dann weiter dann auch arbeitet. Und auf jeden Fall fände ich es fatal, wenn sich auch, sagen wir teilweise, eher so eine Außerparlamentarpolitik dann noch mehr daran verstreiten würde. Diese Tendenz habe ich ja auch schon mitgekriegt und noch mehr Spaltungslinien und so gäbe. An diesen Fragen, also das wäre natürlich das Fatalste, was passieren könnte. Und das fand ich natürlich auch gut, dass auch unterschiedliche Standpunkte, sagen wir, auch sachlich diskutiert, dass natürlich auch Widersprüche oder auch Unterschiede stehen bleiben müssen oder können, aber dass das nicht dann heißt, dass man dann weitere Spaltungslinien oder so macht, weil das wäre natürlich garantiert, wirklich wie eine eher schon schwache Linke, dass es noch mal geschlossen wird. Und dann die einzigen Gewinner wären dann natürlich irrationale Gruppen, die natürlich, klar, die spalten sich zwar auch, aber die natürlich trotzdem auch davon profitieren, wenn es gar keine sozusagen mehr, sagen wir mal, linke Kritik an ihnen und auch an den Verhältnissen gibt.
Okay, dann würde ich an dieser Stelle euch Gästen sehr herzlich danken. Unsere Sendung Recycling im FSK ist vorbei. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, unser Freund in der Technik im Studio wird uns gleich einfach wegschalten. Und genau, vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, daran weiter zu diskutieren, je nachdem, wie sich jetzt die Lage weiterentwickelt. Und genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kann man das auch noch irgendwo danach hören? Ist das dann irgendwo noch online? Das noch
genau. Bei freie-radios.net werden wir das hochstellen, ja. Unsere Sendung. Und ihr kriegt aber dann nochmal Bescheid, ja. Wenn das soweit ist.
Danke auf jeden Fall auch noch, weil das die Möglichkeit gehabt hat.
Danke euch. Gut. Dann habt alle noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns dann auch.